Schritt für Schritt mit dem Kompass in der Hand. Ja, wir kommen mit. Es ist Zeit, sich selbst zu sehen.
Und es nützt, mal so ein bisschen platt gesagt, einem schönen Leben. Es nützt, dass ich meine Energie in Bahnen lenken kann, die ich für konstruktiv halte und die mir Freude machen. Und es bewahrt mich davor, meine Energie in Räume zu stecken, wo sie verpuffen und mich im Zweifel sogar schädigen und schwächen.
Herzlich willkommen zum Integersein-Podcast, heute unter dem Motto Vom Überlebensmodus zum erfüllten Leben dank Integrität mit Satya Marchand und als Gastgeber Hajo Michels.
Herzlich willkommen, Satya Marchand. Ich freue mich, dass du dabei bist beim Podcast Integrität. Satya, du bist Traumatherapeutin und wir haben schon einige Beiträge von dir in meinen Kongressen gehört und die haben auch sehr viele Menschen berührt. Erzähl uns doch ein bisschen über dich selber, damit die, die dich noch nicht kennen, ein Bild von dir gewinnen können.
Ja, gern. Also vielen Dank wieder für die Einladung. Es ist mir immer eine große Freude, mit dir zu sprechen. Und ich kann es für mich kurz und knapp halten, weil es da gar nicht so viel zu sagen gibt. Ich bin aus eigener Betroffenheit in die Therapeutenschiene gerutscht und ich glaube, das ist recht verbreitet. Ich wurde als Kind schwer und komplex traumatisiert und habe jahrzehntelang, also wirklich jahrzehntelang, heftig gelitten und konnte aber nicht wirklich was dagegen tun, weil ich gar nicht wusste, dass ich Traumafolgen trage, weil ich irgendwie gedacht habe, mit mir ist psychisch was nicht in Ordnung und ich habe wirklich gesucht und getan und alle möglichen konventionellen Therapieformen durch, also Verhaltenstherapie zum Beispiel oder die normale Psychotherapie, auch alternative Methoden wie Reiki oder Familienstellen. Also ich habe gefühlt alles durch. Es hat sich aber tatsächlich nicht wirklich was an meinem Zustand verändert. Ich habe lediglich mein Mindset gut ausbauen können. Das ist ja auch fein, hat aber nicht so recht was genützt, bis ich dann irgendwann zufällig über die Polyvagaltheorie gestolpert bin und begriffen habe, oh wow, ich bin traumatisiert und zwar bindungs- und entwicklungstraumatisiert. Auch das ist so eine Feinheit in der Begrifflichkeit, die sich mir da erst erschlossen hat. Ich habe immer gedacht, Trauma ist, wenn einem das Haus abbrennt und da mein Haus nicht abgebrannt ist, habe ich gedacht, Trauma hat mit mir nichts zu tun. Und dann wurde ich aber tatsächlich eines Besseren belehrt. Und das erzähle ich jetzt zeitlich so relativ ausführlich, weil meines Erachtens dieser Kontext für fast jeden Menschen in unserer Gesellschaft wichtig ist. Es gibt Traumatologen und die sind auch an der Spitze der Forschung, die sagen, dass wir in einer komplett traumatisierten Gesellschaft leben. Das lässt sich auch nachvollziehen durch Kriegstraumatisierung, die dann transgenerational weitergegeben werden. So, also dieser Kontext Bindungs- und Entwicklungstrauma ist für viele Menschen einfach der Kontext, in dem es was zu holen gibt. Das.
Ja, und in dem Kontext können wir gleich auch schon anknüpfen. Kannst du vielleicht mal aus deiner Sicht als Traumatherapeutin sagen, was bedeutet das Thema Integrität für dich oder welche Bedeutung kann das im Kontext mit Traumaarbeit zu tun haben?
Also flapsig gesagt, dass sie nicht stattfinden kann.
Ja.
Die
Punkt.
Integrität.
Nächste Frage.
Weil um integer zu sein, setzt das unfassbar viel voraus. Um integer zu sein, braucht man beispielsweise einen Standpunkt oder ein Wertesystem, dem man treu bleiben möchte. Man sich entschließt, entsprechend zu handeln. Das setzt aber eine sehr große Stärke voraus. Und wenn man bindungs- und entwicklungstraumatisiert ist, hat man sehr viele Anpassungsleistungen entwickeln müssen, um durch so einen relativ schrägen und ungünstigen kindlichen Kontext hindurchzukommen. Man kann da auch Überlebensstrategie zu sagen, das ist egal. Aber kein Kind, das bindungsverletzt wird, kann sich gestatten, seiner wesenseigenen Authentizität Ausdruck zu geben. Und das soll jetzt gar nicht so hochgestochen klingen. Das bedeutet einfach nur, dass ein Kind braucht, mit allem, was in ihm ist, gesehen, akzeptiert, geliebt, geschützt und geborgen gehalten zu werden. Und das setzt aber voraus, dass die Eltern die Kapazitäten dazu haben. Und wenn die das nicht haben, weil die selbst traumatisiert sind, zum Beispiel durch Kriegsgeschehnisse, zum Beispiel, weil sie sehr viel arbeiten und nicht genügend Zeit für das Kind haben und gestresst sind, aus was für Gründen auch immer, dann bedeutet dieser Bindungsabbruch oder diese ungenügende Bindung für ein Kind, dass es in seinem So-Sein eben nicht stattfinden und sich entwickeln kann. Und das führt dann dazu, dass es nicht sein wahres Wesen entwickeln kann, sondern in Anpassungsleistung stecken bleibt und in Überlebensmechanismen. Und das mag zum Beispiel sein, dass man lernt, sich zu unterwerfen. Das klingt jetzt auch ganz archaisch, heißt aber im Grunde nichts anderes, als dass man so die eigenen Bedürfnisse so ein bisschen zurücknimmt, weil man genau merkt, dass Mama und Papa einen mehr lieb haben, wenn man tut, was die von einem erwarten. Und dann, da man nun lebensnotwendig angewiesen ist auf die Eltern, nimmt man sich natürlich selbst zurück, um in diesem Verbund so stabil wie möglich bleiben zu können. So, und wenn jemand gelernt hat, sich selbst zurückzunehmen und zu gucken im Außen, na, was wird denn von mir erwartet, dann wird das mit der Integrität so eine Sache, weil ich dann nicht wirklich schauen kann, so, wo gehe ich hin, welche Menschen teilen mein Wertesystem, wo ist ein Umfeld, das für mich günstig ist, sondern man wird schauen, wo störe ich am wenigsten, wo kann ich mitmachen, wo finde ich einen Kontext, der nicht bedrohlich für mich ist. Und das heißt, dass Integrität so gesehen ein Luxusprodukt ist, was
Ja,
man
so kann
sich
man es in
leisten
der
können.
Gesellschaft wahrnehmen, dass es wirklich ein Luxus ist. Also sobald man in die große Politik schaut, sowieso, aber auch im alltäglichen Leben. Ich habe eben ein bisschen schnell gesagt, traumatisieren verunmöglicht Integrität. Also man müsste das noch ein bisschen differenzieren, sagen, also natürlich kann man auch seine Traumata aufarbeiten und die müssen nicht alle 100% aufgearbeitet sein, um zu seiner Integrität wieder zurückzufinden,
Ja,
oder?
natürlich,
Weil
natürlich. Also das sind alles sehr, sehr grobe Begrifflichkeiten
ja.
erstmal. Und ich würde auch überhaupt gar nichts absolut setzen, zumal ja die Härte der Traumafolgen variiert.
Ja.
Also nicht jedes Kind wird geschlagen, nicht jedes Kind erlebt sexualisierte Gewalt, nicht jedes Kind wird emotional vernachlässigt oder erdrückt. Da gibt es ja glücklicherweise auch Mischformen. Und es lässt sich eben sagen, je weniger Traumafolgen man trägt, desto mehr ist es möglich, sich den Luxus zu gestatten, sich die Frage zu stellen, wie möchte ich leben? Und ist Integrität ein Begriff, den ich füllen möchte mit meinem Leben? Ist mir das wichtig? Und um sich solchen Fragen aber nähern zu können, ich finde, das merkt man auch schon, braucht es irgendwie ein Fundament.
Ja,
Das ist
ja.
so, ich mache mal ein anderes krasses Beispiel. In einer Hungersnot kann ich mir nicht gestatten, eine Glutenunverträglichkeit zu haben. Es geht einfach nicht. Ja, und das soll wirklich gar nicht zynisch klingen, sondern nur, dass es immer nach bestimmten basalen Bedürfnissen geht. Und erst wenn die gedeckt und erfüllt sind, dann kann ich mich um was anderes kümmern. Es geht vorher gar nicht.
Ja, wir haben uns nochmal gleich darüber unterhalten, dass viele Menschen dazu neigen, also bevor diese basalen Bedürfnisse erfüllt sind, zum Beispiel, bevor eine Ich-Stabilität stattgefunden hat, in die Spiritualität, in die Transzendenz reingehen zu wollen. Also das ist Schritt 5 vor Schritt 2 zu tun.
Ja,
Und
genau.
das findet natürlich auch in anderen Kontexten statt. Und wenn wir jetzt uns um das Thema Integrität unterhalten, da hast du ja eben so schön gesagt, dass ganz oft die Erziehungsleistung, sage ich jetzt mal, die Erziehung, die gemacht wird, ein ganz klares Nicht-Integritätstraining ist, sondern, wie du sagtest, dem Kind wird vermittelt, deine Bedürfnisse, deine Werte sind nicht wichtig, mach das, was man dir sagt und gut ist. Und
Ja.
aus dem muss man sich dann erst wieder herauskämpfen.
Ja,
Jetzt
genau.
sind ja die Zielgruppe unseres Podcasts nicht, wahrscheinlich nicht unbedingt 15-Jährige, sondern eher 40 plus, um es mal so zu sagen. Und die haben ja schon ein Stück ihres Weges zurückgelegt, der Aufarbeitung, wenn sie sich dieses Themas annehmen, die damit also schon eher dazu geneigt oder geeignet sind.
Ja, das lässt sich auch natürlich ausbauen. So, wenn du sagst, im Familienverbund kann sich das Kind die Integrität nicht gestatten, was ich ja selbst auch so beschrieben habe, dann könnte man jetzt noch so eine Millimeter-Ebene reinbringen, dass zum Beispiel die Eltern verlangen, dass eine Integrität nach außen stattfindet. So nach dem
Ja.
Motto, was sollen denn die anderen denken? Ja, und dann wird so getan, als gäbe es da eine Familienintegrität oder eine Interessensintegrität. Und in Wirklichkeit ist aber auch das ein Deckeln von Authentizität oder das Erfüllen einer Erwartungshaltung. Also es ist ein ganz, ganz subtiles Geschehen.
Ja, aber ist es nicht eher Loyalität, die im Familienbereich abverlangt wird? Also, dass man nach außen das Bild
Stimmt,
war.
das ist eigentlich besser, was du sagst. Ja, du
Ja.
hast recht, das ist
Ja.
wirklich eher
Ja,
Loyalität.
Loyalität.
Genau, ja.
Aber natürlich ist illoyales Verhalten und also Integrität und Loyalität diesen Konflikt, den
Hängt
werden Menschen ja
zusammen,
oft
ja.
wieder erleben. Also spätestens zum Beispiel, wenn sie auf der Arbeit sind und irgendwas machen müssen, was gegen ihre eigene Integrität verstößt, dann müssen sie die Entscheidung
Genau.
treffen, meine
Ja.
Integrität oder Loyalität, wes Brot ich esse,
Ja.
Lied ich sing. So,
Ja, genau.
kennst du da solche
Ja.
Konflikte? Kennst du so Loyalitäts-Integritätskonflikte?
Also bei mir war das ein bisschen anders. Also meine Eltern haben wirklich so flapsig formuliert ganze Arbeit geleistet, dass ich an solche Feinheiten gar nicht rangekommen bin. Also ich habe wirklich in meiner Prägezeit und in meiner Jugendzeit und frühen Erwachsenenzeit mir gar nicht Fragen stellen können über Loyalität oder Integrität, weil ich schlicht damit beschäftigt war, nicht in schwärzesten Depressionen zu versinken und irgendwie durchs Leben zu kommen. Das sind tatsächlich so Modelle gewesen, die erst später stattgehabt haben, als ich anfing, mich daraus zu
Ja, eben,
strampeln.
aber wie war es denn später oder wie ist es heute für dich? Erlebst du das immer noch oder kann das schon noch passieren, dass du in so einen Integritäts-, Loyalitäts-Konflikt kommst?
Ich glaube, das könnte passieren. Also es gibt ja so in Filmen immer diese End und nicht nur in Filmen, auch in Büchern natürlich, so diese entsetzlichen Konstellationen, dass irgendwie ein lieber Mensch gekidnappt wird, zum Beispiel das eigene Kind, und dann muss man etwas tun, was man niemals tun würde, um jetzt vielleicht das Leben dieses anderen zu retten. Das ist ja zugegebenermaßen ein sehr drastisches Beispiel, aber wenn sowas käme, dann hätte ich keine Ahnung, wie ich mich verhalte. Das weiß ich nicht.
Ja. Ja, aber also bei mir, ich erzähle immer so als Beispiel bei mir gibt es immer so einen Klassiker, wo meine Integrität auf der Kippe steht, ist, wenn es um Beziehungsabbrüche geht.
Ah, das ist spannend. Erzähl mal, inwiefern steht da deine Integrität auf der Kippe?
Naja, wenn ich jemanden mir nahestehenden Menschen habe, und dann ergibt sich eine Situation, wo Beziehungsabbruch droht,
Ah,
dann
okay.
bin ich eher
Verstehe.
bereit, schon mal meine Integrität auszudehnen, um es charmant zu formulieren, würde ich sagen, ganz hinter mir zu lassen. Und auch das ist ja ein Unterschied, ob ich das bewusst tue oder ob ich es nur unbewusst tue.
Ja, das ist ein großer Unterschied und da sind wir voll im Thema Trauma. Ne? Das ist Trauma, weil für jeden kleinen Menschen ist die Beziehung zu einem anderen Menschen, zu der Herkunftsfamilie, existenziell notwendig,
Genau.
überlebensnotwendig. Und da tut man alles, um dem zu entsprechen. Und wenn du das jetzt, um mal so ein hartes Wort zu benutzen, reinszenieren musst mit anderen Menschen, der dir sehr eng und sehr lieb geworden ist, dann greifen diese alten Programme. Und auch das ist vielleicht noch wichtig für die Menschen, die uns jetzt zum ersten Mal zuhören, zu sagen, mit alten Programmen meine ich Körperprogramm, denn Trauma ist ein Körperzustand. Trauma ist also nicht psychisches, sondern es sind bestimmte Verhaltensweisen in unserem autonomen Nervensystem hinterlegt und als sicher verschaltet. Und andere Handlungsweisen sind hinterlegt im autonomen Nervensystem und als unsicher oder gefährlich verschaltet. Das heißt, in einem Konflikt mit einem anderen Menschen ist physisch als sicher verschaltet, die eigene Meinung für sich zu behalten und zu tun, was erwartet wird, damit auf jeden Fall die Beziehung gerettet werden kann. Die
Genau.
gerettete Beziehung ist das Ziel an sich. Und wenn man dann später als großer Mensch, wo man eigentlich nicht mehr zwingend auf den Zusammenhalt in dieser Verbindung angewiesen wäre und sich theoretisch leisten könnte, einen Bindungsabbruch zu provozieren, weil es gar nicht mehr
Oder in
passt,
Kauf zu nehmen.
zum Beispiel, dann würde man das nicht tun, weil das Nervensystem Amok laufen würde und sagen würde, bist du verrückt geworden, du musst auf jeden Fall diese Beziehung retten, koste es, was es wolle. Und das ist Rückfall ins Kinderzimmer. Ne? Das heißt, da kämpft unsere klare Einsicht, unser Verstand, dass vielleicht diese Beziehung gar nicht mehr günstig für uns ist, weil wir uns schon lange nichts mehr zu sagen haben, weil es sich schon lange nicht mehr gut anfühlt, was auch immer. Das wird aber nicht, dem wird nicht Rechnung getragen, sondern Rechnung getragen wird dieser Übermacht des autonomen Nervensystems, die sagt, koste es, was es wolle, rette diese Beziehung.
Ja, aber so dramatisch ist es bei mir nicht, aber ich bin mir dessen bewusst geworden in den
Ja.
letzten Monaten, dass das eine Tendenz ist und dass ich da auch schon mal bewusst die Entscheidung getroffen habe, okay, ist mir jetzt nicht so wichtig, auf meinem Standpunkt oder auf dem zu bestehen, was ich vorher noch wollte, und ich kann das ausdehnen. Und
Und das kann
damit sind.
ja auch sein, Hajo, das kann ja sein. Ne? Es kann sein, dass es wirklich nicht so wichtig ist, sondern
Ja,
dass die
eben.
Verbindung viel wichtiger ist. Und es kann aber auch sein, dass es für dich durchaus sehr wichtig wäre, auf deinem Standpunkt zu beharren und dass du dann eher die Verbindung in Frage stellst. Das kann man nicht pauschal sagen.
Nein, nein, nein,
Das,
natürlich
ne?
nicht.
Das ist immer eine Einzelfallprüfung.
Ja. Aber dann könnte man ja eigentlich sagen, wenn du jetzt so wie du gerade argumentiert hast, dann hat eigentlich dieses Thema ja jeder mehr oder weniger auch
Das
mit.
hat jeder. Das hat
Ja. Das
absolut
heißt
jeder.
also, wenn es um Beziehungsabbrüche geht, könnte man laut deiner Aussage davon ausgehen, hat eigentlich jeder, dass er dazu neigen könnte, ich sage jetzt das sehr konjunktivistisch.
Vorsichtig formuliert. Ja.
Sehr
Ja.
drei wäre das, glaube ich.
Uff.
Gerade erfunden.
Okay.
Dass er dazu neigen würde, seine eigenen Bedürfnisse zurückzufahren, wenn der Beziehungsabbruch droht. Und ich habe mich mit einigen Leuten unterhalten und Frauen können das eher zugeben, dass dem so ist.
Ja.
Männer nehmen das oft nicht so zur Kenntnis.
Ja, das kann gut sein, zumal es ja auch noch die andere Variante gibt. Also es gibt ja, und da kommt man weiter mit, wenn man sich vorstellt, dass es zwei Grundstrukturen des Überlebens gibt, nämlich einmal den sogenannten Verschmelzungstyp, dem würdest du dann wahrscheinlich eher entsprechen, nämlich die Beziehung zu retten, egal ob man seine eigenen Werte damit verwirklichen kann oder nicht, also jetzt sehr überspitzt ausgedrückt, und den sogenannten Autonomietyp. Und der würde immer unter Bindungsangst fallen, also die sogenannten Bindungsängstler, die auf sowieso schon gleich sagen, komm mir bloß nicht zu nahe, weil wenn du mir zu nahe kommst, muss ich ja alles verraten und verkaufen, was mir lieb und teuer ist. Und das will ich nicht, also bleib mir vom Hals. Ja, und das
Also eine
ist das
Beziehung habe ich. So eine Beziehung.
Einfachste.
Und wir treffen uns irgendwo und wir treffen uns irgendwo und es ist toll.
Ja, genau. Dann kann es nämlich wirklich toll sein, wenn einem klar wird, dass das, was da ausagiert wird, Kämpfe aus längst zurückliegenden Zeiten sind. Unter erwachsenen Menschen oder ein bisschen neurobiologischer gesprochen, mit den erwachsenen Anteilen in uns, ist das alles gar kein Drama. Dann könnte man nicht sagen, mir gefällt das und das ist mir wichtig und der andere kann sagen, ja, das gefällt mir auch oder nein, das gefällt mir nicht und was machen wir denn jetzt damit? Das ist sehr undramatisch. Aber es ist nur dann undramatisch, wenn man es erstens, so wie du sagst, für sich selbst erkannt hat und wenn das Nervensystem sukzessive erleben darf, dass die Welt gar nicht untergeht, wenn man sagt, was zu sagen ist, weil einfach diese existenzielle Abhängigkeit gar nicht mehr besteht.
Die ersten Mal ist die in der Beziehung ja in der Regel meistens nicht da, wenn ich nicht Haus und Kinder und Ehe und sonst was da ist, was bei mir nicht der Fall ist. Aber ich habe wirklich gelernt in dieser Beziehung mit diesem, mein Partner ist ja genau das Gegenteil, dass ich meine, diese Verschmelzungsfantasien, sage ich jetzt mal,
Ja.
die habe ich aufgegeben. Die haben sich in den letzten Jahren, würde ich mal sagen, ganz drastisch, hat sich das nivelliert und ich kann das viel besser stehen lassen und muss den anderen nicht mehr immer so nah ranziehen und er,
Voll.
hat sich wirklich und wir sind erst seit 4 Jahren zusammen, aber da ist
Toll.
einiges an Arbeit gelaufen, weil ich mir
Oh,
das
das glaube ich.
bewusst wurde und bewusst bin. Und ich wusste auch, ich will nicht mehr wie diese Verschmelzungs,
Ja.
das ist ja, ne, Folie à deux, wie das so schön heißt, ne? Also, und das ist schon spannend. Und also deswegen habe ich auch nicht den Eindruck, dass ich meine Integrität verrate, wenn ich schon mal einen Schritt näher zugehe. Ich sage aber, dass es ein Punkt ist, wo sie in Gefahr ist. Und das sollte eigentlich vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine ganz interessante, dass sie sich mal die Frage stellen, wann ist bei mir die Integrität auf dem Prüfstand? Welche Situationen gibt es in meinem Leben? Welche Werte sind bei mir wichtiger als meine persönliche eigene Integrität?
Richtig, das ist wirklich eine sehr schöne Frage. Ich würde der guten Ordnung halber gerne noch mal 3 Schritte zurückgehen, weil du
Ja.
nämlich gesagt hast, bei dir sei das nicht der Fall, dass durch Bindungsabbruch die Existenz gefährdet ist, weil du kein Haus, kein Pferd, kein Hof, keine Yacht, kein sowieso hast. Das ist spannenderweise gar nicht notwendig, das alles zu haben, sondern das Gefühl, dass alles zu Ende geht, wenn die Beziehung abgebrochen wird. Das funktioniert auch dann, wenn weder Haus noch Yacht noch Hof noch Pferd noch sonst was da ist.
Ja, aber
Das
die Verantwortung für gemeinsame Kinder und gemeinsamen Besitz ist natürlich nochmal erschwerend.
ist erschwert, braucht es aber gar nicht
Ja, nee,
haben.
ist so. Das
Man kann
kann.
trotzdem fühlen, die ganze Welt geht unter, wenn ich mich von diesem Menschen trenne.
Ja, das muss man nochmal jemanden fragen, der zum ersten Mal verliebt ist und sich trennt, wie das sich anfühlt. Und vielleicht kann man sich selber
Ja.
noch daran zurückerinnern, dass man gedacht habe, das ist
Ja, genau.
das Ende des Universums
Ja,
ist
genau. Was
gekommen.
im Übrigen auch mit Traumafolgen zu tun hat.
Natürlich. Ja.
Wenn wir alles bekommen hätten, was wir bräuchten, dann dürften wir nur traurig sein, wenn wir einen geliebten Menschen verlieren, weil er uns verlässt oder weil wir ihn verlassen. Natürlich dürften wir Schmerz und Traurigkeit empfinden, aber diese ganze existenzielle Kiste wäre überhaupt nicht da.
Ja, was bedeutet denn Integrität? Jetzt sind wir mal ein Stück weiter. Wir sind die 3 Schritte wieder vorgegangen. Wir sind ein Stück weiter. Wir haben unsere Traumata ganz gut angeschaut und bewegen uns weiter im Leben. Und was bedeutet es denn für uns oder was kann es für uns bedeuten, wenn wir uns unserer Integrität, ich sage jetzt mal, wieder zuwenden? Integrität ist ja kein fester Begriff, ne? Jetzt bin ich 100% integer. Danke, vielen Dank. Kriegst eine Medaille und super.
Genau.
Ist ja ein flexibler, das ist ja auch ein im Fluss.
Ja, und das ist auch, wie du eben schon ganz, ganz richtig andeutest, es ist kein Selbstzweck.
Ja.
Also integer um der Integrität willen, das ist es nicht, ne? Sondern wozu nützt mir das eigentlich, diese
Genau,
Integrität? Was habe ich
ja.
davon?
Ui bono, wem nützt
Ja,
es?
genau. Und es nützt, mal so ein bisschen platt gesagt, einem schönen Leben. Es nützt, dass ich meine Energie in Bahnen lenken kann, die ich für konstruktiv halte und die mir Freude machen. Und das bewahrt mich davor, meine Energie in Räume zu stecken, wo sie verpuffen und mich im Zweifel sogar schädigen und schwächen. Also ohne Integrität, behaupte ich jetzt mal keck, kein feines, entspanntes, schönes Leben.
Erfüllt würde ich noch da, ja,
Erfüllt
erfüllt.
können wir auch noch mit reinnehmen.
Ja, aber,
Genau.
und erfüllt und in dem Sinne, dass das Leben einfach sich wie in einem Fluss befindet. Wenn man im
Ja.
Einklang mit seiner Integrität ist,
Ganz genau, ganz
dann ist das Leben ein langer, ruhiger Fluss.
genau. Ja, so hieß das, ne?
Sich
Genau.
dieses,
Genau. Ja, und das ist ein Gefühl, das Menschen, die Traumafolgen tragen, gar nicht kennen, sondern da ist der Fokus immer so im Außen mit der jetzt von mir zugespitzten Frage, hoffentlich passiert mir nichts. Und die zweite Frage, wie muss ich sein, dass du mich lieb haben kannst? Da geht der Fokus und die Energie hin. Und diese auch wieder Luxus zu schauen, was fühlt sich für mich gut an, der ist noch unbekannt. Und da gibt es was zu entdecken.
Also wie du das jetzt so treffend sagst, also die Suche nach der Bestätigung ist noch im Außen, solange man unter den Traumafolgen zu kämpfen hat. Und das ist in dem Moment, wo ich das zu mir zurücknehmen kann, in dem Moment, wo ich bei mir ankommen kann, kann ich mich auch meiner Integrität widmen und diesen Anspruch nehmen, sagt. Das ist, glaube ich, ein ganz schöner Begriff, das in Anspruch nehmen, weil es ist etwas, was
Ja.
da.
Ja, genau.
Weil Integrität heißt ja nichts anderes als unversehrt und ganz, wenn man es aus dem Lateinischen übersetzt.
Ja, genau. Und das ist kein Mensch, der abspalten muss, ne?
Genau, ja. Was ist denn, du hast es eben so schön gesagt, ich kann die Energie in die Bahn lenken, die für mich wichtig sind oder die ich richtig halte. Was passiert, wenn ich eben nicht integer bin? Was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte, was du dir
Da
vorstellen
gibt es
kannst?
eine ganze Reihe und das Verbreitetste, also vielleicht nicht das Schlimmste, aber das Verbreitetste sind diverse somatische Beschwerdebilder, was einfach damit zu tun hat, dass dieser Überlebensmodus, der unter anderem darin besteht, im Außen zu gucken, ja nur alles gut zu machen und richtig zu machen und nichts Schlimmes erleben zu müssen, der ist so ja, kostenintensiv, dieser Überlebensmodus, dass uns aber.
Energieintensiv.
Ja, genau, energieintensiv, dass unsere Körperlichkeit darunter leidet. Das heißt, unsere Organversorgung kann nicht so gut. Also diese ganze Energie, die ich brauche, um meine Überlebensstrukturen am Laufen zu halten, muss irgendwo herkommen. Und die wird gezogen natürlich aus unserem Körpersystem und darunter leiden Organe zum Beispiel. Und der ganze Versorgungsfluss und Funktionskreisläufe können nicht mehr aufrechterhalten werden, weil Überleben das Allerwichtigste ist. Und das heißt, es ist dem Körper so gesehen lieber zu überleben und dafür die Verdauung zu opfern und besser zu überleben und dafür endokrinologische Kreisläufe einzuschalten. Also das Überleben ist das Allerwichtigste. So, und es wimmelt von Menschen, die unterschiedlichste körperliche Beschwerdebilder haben und natürlich versuchen, und das ist auch richtig, symptomatisch zu lindern. Nur wenn die Ursache nicht gefunden werden kann, dann nützt das Lindern nicht nachhaltig. Dann wird auch immer wieder was Neues irgendwo aufploppen. So, also das ist zum Beispiel etwas, was passiert, wenn man nicht integer leben kann. Das andere, was passiert, ist, dass man unbefriedigende Beziehungen hat, dass man sich nämlich weder gesehen fühlt noch nachvollzogen fühlt, was auch gar kein Wunder ist, weil man sich ja nicht traut, sich authentisch zu zeigen. Und das ist wirklich ein Dilemma. Diese Sehnsucht, sieh mich doch, versteh mich doch, aber die gleichzeitige Angst, oh Gott, wenn ich mich dir zeige, wie ich bin, wirst du dich abwenden und nie wieder was mit mir zu tun haben wollen. Unlösbar.
Ja, das ist genau das, wo ich im Einsamkeitskongress beim Sascha Paal drüber gesprochen habe, dass durch die nicht vorhandene Integrität der Bezug zum Nächsten gar nicht mehr möglich ist, weil der andere sich ja gar nicht auf mich einstellen kann, einlassen kann, weil er spürt, da ist etwas nicht in Ordnung. Ich erlebe den nicht so, wie er wirklich ist und deswegen wagt keine Beziehung einzugehen. Und das ist ein gesellschaftlich riesiges Problem, neben den ganzen anderen Konsequenzen, die wir haben, dass die Leute gar nicht mehr Bezug aufeinander nehmen können.
Einmal das, und um diese Geschichte fortzusetzen, wenn der doch Bezug zu dir nähme, dann nähme der nicht Bezug zu dir als Hajo, sondern
Dem
der nähme
Bild.
Bezug zu deinen Anpassungsleistungen und zu der Maske, die du zeigst und zu der Rolle,
Genau.
die du spielst. Und das kann dann nach außen hin durchaus sehr funktionierend und sogar harmonisch aussehen, aber dieses entsetzliche Gefühl, nicht gemeint zu sein, nicht wirklich gesehen zu werden, das bleibt.
Ja. Und da kommt gerade noch das nächste Stichwort, nämlich wenn du davon sprichst, diese Maske, die wir tragen, und du hast eben das Wort Authentizität gebraucht. Ich habe schon mal gesagt, jetzt Authentizität kann ich vortäuschen. Integrität, nein. Integrität ist was Gesetztes, aber ich kann, weil ich eben denke, tatsächlich selber denke, dass ich diese Rolle bin, kann ich eben in dieser Rolle auch authentisch sein, obwohl es nicht tatsächlich meine tatsächliche Natur ist.
Und dann würde die Frage auftauchen, was hast du davon? Ne?
Wie wir
Also
eben gesagt
selbst.
haben, das sind Überlebensstrategien, die ich mit der Maske aufrechterhalte oder
Ja,
die
genau.
ich
Und dann kannst du
erkaufe.
eine, ja, genau. Und dann kannst du von mir aus sogar eine Integrität vortäuschen. Nur macht dich das nicht satt.
Ja.
Also davon wird deine Organversorgung nicht wiederhergestellt. Dadurch erlebst du keine verbindenden wirklichen Beziehungen, weil du vortäuscht. Und was nützt das Vortäuschen? Ne?
Naja, weil wenn man es nicht anders kennt, ja, und das ist ja, dass diese Rolle nachher zum Selbstzweck wird, dass man tatsächlich nachher meint, dass man so sei. Und wenn man solche Menschen dann befragt, über ihr Selbstbild und wenn man andere fragt, wie die sie sehen, dann kommt das ja oft nicht sehr deckungsgleich raus, ja, um
Ja,
es schon mal anzusprechen.
und das ist so ein eigenes Drama, ne? So Menschen,
Ja.
die Traumafolgen tragen, die kennen sich in der Tat nicht, weil sie auch dazu die Gelegenheit ja noch gar nicht hatten, sondern das, was sie von sich kennen, ist ihre Anpassungsleistung, ihre Überlebensstrategien, ihre Bewältigungsmechanismen, und das verwechseln sie mit dem, was sie sind. Na, und da auch das sich so langsam klar zu machen, ich habe eigentlich noch gar nicht Ahnung, wer ich bin, und da so auf so eine Forschungsreise zu gehen.
Ja, und
Das
dann fangen die Leute an, spirituell zu werden, ja, haben ihre Trauma nicht bewältigt, fangen an, spirituell zu werden, reden von Erleuchtung oder wollen erleuchtet sein, bevor, also da haben wir schon mal darüber unterhalten, das ist der Sascha Pater, das hat so schön gesagt, mit der Maslow'schen Bedürfnispyramide, ja, sind unten die zwei Stufen vielleicht gerade erledigt und die Werte und Identität, die sind noch gar nicht
Genau,
gebaut. Dann versucht
ja,
man noch eine Stufe höher zu springen,
ganz genau. Ja,
spirituell.
du sagst es, ne? Und dann kommt auf die Antwort, also habe ich schon oft gehört, so, also auf die Frage, wer bin ich, kommt, ich bin Liebe oder ich bin Licht. Und das ist in letzter Instanz sicherlich auch richtig, aber wir
Ja.
sind nicht bei der letzten Instanz,
Ja.
sondern wir sind ja noch hier in unserem irdischen Leben, ne? Und da.
Premature Transcendence würde der Herr Wilber, glaube ich, dazu sagen.
Wow, ach, du kennst immer so schöne Aussprüche.
Ja, das ist eine vorgetäuschte Transzendenz, die noch gar nicht stattgefunden hat, ne? Weil eine aus
Ja.
Büchern angelesene
Genau, ja,
Pseudotranszendenz.
genau. Und damit nützt sie eben auch mir selbst gar nichts, weil ich sie
Nein,
eben
nein.
vortäusche, aber den Benefit ja gar nicht habe davon, um es mal so pragmatisch auszudrücken. Ja.
Ja, ich sehe schon, wir kommen einfach nicht darum rum, unsere Trauma
Würde ich so
aufzuarbeiten.
sehr empfehlen, weil das
Ja,
einfach
ne?
ein super Kontext ist, wo
Ja.
irgendwas zu holen ist. Und natürlich kann man tausend andere Sachen machen. Das Leben ist bunt und vielfältig und komplex. Und natürlich kann man alles Mögliche drumherum machen.
Ja.
Aber mein Appell wäre wirklich immer, guck auch auf dein autonomes Nervensystem und beschäftige dich mit Trauma. Also jetzt nicht du speziell, sondern ich
Ja.
muss jetzt hier gerade.
Das Problem ist leider in unserer Gesellschaft, dass wir haben in unserem Gesundheitssystem, da es ja wirklich wenig, zu wenig Therapieplätze gibt. Und
Leider.
das ist halt auch Teil des Kongresses, meines letzten Kongresses über spirituelle Abzocke, wo wir sagen, ja, in diese Lücke springen dann irgendwelche Pseudo-Coaches, die sagen, ah, ich kann dir hier helfen. Aber was würdest du denn Leuten sagen oder was kann man denn tun, wenn sie einfach keinen Therapieplatz bekommen?
Ja, das ist wirklich ganz traurig und ich würde mindestens 2-Stufen-Modell vorschlagen. Und das erste ist, ich würde jeden bitten, in die eigenverantwortliche Recherche zu gehen. Und das sieht so aus, dass ich mich vor irgendeine Suchmaschine setze und Begriffe eingebe wie Bindungs- und Entwicklungstrauma. Und dann bekomme ich ganz viel kostenlosen Content auf YouTube zum Beispiel. Und der ist mal besser und mal schlechter, aber man wird ein Gespür dafür entwickeln, welche Inhalte einem wirklich nützen. Also erstens die Eigenrecherche. Und dann würde ich natürlich diesen wunderbaren biologischen Selbstheilungsreflex bemühen mögen. Und auch da würde ich dann googeln, was ist das neurogene Zittern oder genannt auch TRE. Das kostet überhaupt gar nichts und das kann jeder in seinem Wohnzimmer machen. Und damit finde ich, kommt man schon ein ganz schönes Stück weiter. Also diese Informationen über Sachverhalte, die kostenfrei überall zur Verfügung stehen und mal ausprobieren, ob das neurogene Zittern womöglich was sein könnte. Und das ist, wie gesagt, ein biologischer Selbstheilungsreflex. Also nicht irgendeine Methode, die hässliche Nebenwirkungen haben kann oder die zu bestimmten Menschen nicht passt, sondern es ist ein Selbstheilungsreflex, ebenso wie die Haut zuheilt, wenn wir mit dem Messer uns aus Versehen schneiden. Da kann nichts passieren. Und das, finde ich, ist ein ganz gutes Startpaket, um sich zu beschäftigen.
Und ich kann das nur noch mal unterstreichen, weil nach dem ersten Gespräch mit dir habe ich das kennengelernt, ich habe das angewendet
Ich erinnere mich.
und es hat bei mir auch tatsächlich einiges ausgelöst. Wir haben ja im Vorgespräch auch noch drüber gesprochen, was bei mir alles so ausgelöst worden ist. Also kann ich auf jeden Fall nur unterstützen und empfehlen. Und ja, man wird ein Gespür entwickeln. Heutzutage ist ja alles im Internet, ob jemand zu einem passt oder nicht und ob das eventuell was ich ist. Und dann sich nicht nur hinsetzen und sagen, ja, es gibt ja keine Therapieplätze, sondern einfach.
Man kann viel selbst tun, man kann
Genau.
wirklich in die Eigenverantwortung gehen. Und das möchte ich auch deshalb so explizit sagen, weil ich natürlich auch Kursprogramme anbiete, aber weil ich ganz ausdrücklich das hier nicht als Werbeplattform benutzen will, so nach dem Motto, ja, mein Programm ist das Beste, buch das und du wirst heil.
Genau.
Ausdrücklich nicht,
Ja.
sondern eben sagen, was jeder selbst machen kann und zwar absolut kostenfrei.
Aber es wird einen Link zu deiner Webseite unter dem Podcast geben und
Ja, das läuft dann unter Recherche und Informationen und ist damit
ja.
natürlich hochwillkommen.
Genau. Und das werden wir dann auch sehr gerne tun, weil den wertvollen Inhalt, den du uns hier geliefert hast, den kann man ja auch dann. Und ich denke auch, dass der eine oder andere sagt, das ist eine interessante Frau, das könnte ich mir vorstellen, zusammenzuarbeiten. Und das ist auch gut und schön so. Und das kann ich auch nur sehr und sehr empfehlen. Ich die Satya nur aus Interviews kenne, aber immer wieder gerne. Und ja, ich denke.
Wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja auch mal physisch, Hajo.
Live und in Farbe.
Ja? Genau.
Das wäre schön.
Ja.
Ja, aber ich glaube, da haben wir ein gutes Schlusswort. Ja.
Ja,
Du hast einen Ausblick gegeben und du hast sehr gute Hinweise gegeben, was die Leute machen können. Geh zurück in die Eigenverantwortung. Und ich denke, dieser Podcast wird unter dem Thema Integrität und Trauma bekannt werden.
Schön, schöner Titel. Sehr, sehr schöner Titel.
Wunderbar. Ich danke dir ganz herzlich und wünsche dir alles
Auch,
Gute und bis bald.
ja, danke dir auch.
Danke fürs
Tschüss.
Zuhören, fürs Zuschauen.
Ich hoffe, diese Folge hat dich inspiriert, hinter die Kulissen des scheinbar Selbstverständlichen zu blicken. Es gibt noch so viele Bereiche, die wir zusammen erkunden werden. Bleib neugierig, kritisch und vor allem offen für die ungeschminkte Wahrheit. Danke, dass du dabei warst und denk daran, gemeinsam können wir echte Veränderungen anstoßen. Mehr Informationen zum Podcast, zum nächsten Kongress und zur Community findest du unter integer-sein.de.